Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns einen der Texte vor, den die Kirche ausgesucht hat für diesen heutigen Sonntag, und zwar aus 2. Korinther 3, 3 bis 9, also lautend: Ist auch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie vielmehr das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, Herr, ich danke dir für dieses gute Wort, das du uns gibst. Und möchte ich jetzt bitten, dass du es selbst uns aufschließt und dass wir uns zu Herzen nehmen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, die Überschrift zu diesem Text und diesem ganzen Sonntag heißt Gottes Liebesbrief. Und da ist natürlich klar, der erste Punkt ist der Absender. Das ist bei Briefen oft so, dass man erstmal guckt, von wem kommt denn der Brief überhaupt. Gottes Liebesbrief. Eine neue Seuche breitet sich aus in Deutschland. Das ist der sogenannte Analphabetismus. Denn Analphabetismus heißt, man kann nicht lesen. Man kann nicht schreiben. Und es können in der Tat immer weniger in Deutschland. Eine viel schlimmere Seuche hat sich schon ausgebreitet. Das ist der biblische Analphabetismus. Der biblische. Und die Leute, die es betrifft und die es berühren müssen, die wissen da in der Regel gar nichts von. Wo sie keine Ahnung haben, wie sie auf dieser Erde ein erfülltes Leben finden können und wie sie einmal in den Himmel kommen können. Manche wollen es nicht wissen. Die meisten haben null Ahnung. Jesus oder Batman, das kommt alles aufs selbe raus. Im ersten Studium einer Grundschulklasse fragte eine junge Lehrerin im Religionsunterricht nach Jesus. Ich habe hier dieses schöne Buch. Da steht eine Menge drin von Jesus. Ute, sag mal, was weißt du von Jesus? Ich darf abends so spät nicht mehr fernsehen. Das war die Antwort. Sie wusste nichts von Jesus, sondern es kommt angeblich ja nur mal spät abends im Fernsehen. Ja, es hat einer gesagt, die Bibel ist der ungelesene Bestseller. Der ungelesene Bestseller. Und dabei ist die Bibel doch das Wort Gottes. Der Liebesbrief Gottes an die Menschen. Der Liebesbrief überhaupt. Aber da hat dieser Liebesbrief nicht gelesen wird, hat Gott einen weiteren Liebesbrief geschrieben. Einen, den die Leute lesen müssen, ob sie wollen oder nicht. Einen, den sie verstehen. Einen, Hunderte, Tausende, Millionen. Gott ist ein fleißiger Briefeschreiber. Und diese Briefe seid ihr. Christen sind die einzige Bibel, die die Welt noch liest. Du bist ein Brief Gottes, wenn du Christ bist. Und du bist natürlich keiner, wenn du kein Christ bist. Und so beginnt unser Predigtext hier heute. Entschuldigung. Du, ein Brief Christi. Das heißt, in Vers 3 ist es doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ja, verstehst du das? Du, ein Brief Christi. Also denken wir etwas weiter nach. Erstens über den Absender, über den Inhalt, das zweite und drittens den Empfänger. Gott schickt uns einen Liebesbrief. Warum? Was hat Gott mit uns zu tun? Und das müssen wir immer wieder sagen, immer wieder neu sagen. Gott lebt und er hat ein großes Interesse an uns, auch ein Recht. Schließlich hat er uns geschaffen. Gott hat einen Anspruch auf dich, aber er schickt dir keine Vorladung oder ein Mahnschreiben, sondern ein Liebesbrief in Gestalt anderer Christen. Und dann macht er dich wieder zu einem Liebesbrief für andere nicht oder noch nicht Christen. Und in der Regel bestimmt bei einem Brief den Inhalt, was an dem Brief wichtig ist, was dann wertvoll ist. Nicht, ob er mit Kuli geschrieben ist oder Bleistift oder mit dem Computer. Aber bei Gottes Liebesbriefen ist das Schreibmaterial ungeheuer wichtig. Ihr seid ein Brief Christi. Das heißt, Gott wählt Menschen zu seinem Briefpapier. Er schreibt nicht mit Tinte. Wir werden nicht christlich tätowiert, sondern Gottes Heiliger Geist schreibt direkt in unser Leben hinein. Und die Gestalt unseres Lebens ist eine Mitteilung Gottes an andere. Und bei dieser Schreibarbeit, sagt der Apostel Paulus, hat er unseren Dienst in Anspruch genommen. Und sagt der Apostel mehr oder weniger deutlich, dass er durch den Heiligen Geist zu einem Sekretär gemacht wurde. Der Geist Gottes bedient sich also der Mitarbeiter als seine Instrumente. Der Geist Gottes bleibt aber der Briefeschreiber selbst. Und so kann sich keiner seiner Sekretäre rühmen, ein besonders guter Brief Gottes zu sein oder ein besonders guter Sekretär. Es liegt immer am Heiligen Geist selbst. Und der Apostel Paulus sagt, hat uns tüchtig gemacht, dass wir mithelfen können, diesen Brief zu schreiben. Wir erinnern uns, dass Paulus einmal Saulus hieß, ein Verfolger des Evangeliums war, ein Verfolger der Christen und dann zu einem Verkündiger des Evangeliums wurde. Das kann Gott, nicht nur damals zur Zeit des Paulus, das kann auch noch heute. Ich erinnere mich an einen Drogendealer, der zum Glauben an Jesus fand, dann zum Entzug ging, frei wurde, der Theologie studiert und heute Missionar ist. Das kann Gott. So etwas kriegt er hin. Und wenn Gott solche Leute zu seinen Sekretären machen kann, dann kann er es doch wohl erst recht mit denen, die so wohl anständig christlich groß geworden sind. Ja, Gott hat gesagt, du sollst mein Sekretär sein. Du. Und so werden Menschen seinen Beleg für das Anliegen Gottes, seinen personifizierten Brief, seine Liebe, seine Macht und seine Kraft. Bist du das? Das Zweite, der Inhalt des Briefes. Ein Liebesbrief ist bekanntlich ein Liebesbrief. In diesem Satz steckt bekanntlich eine gewisse Logik. Ein Liebesbrief ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief fängt nicht an mit Bezug, dein Schreiben von gestern betrifft deine 1000 Küsse und deine Anrede, sehr geehrte Geliebte, sondern ein Liebesbrief entfaltet eigentlich nur einen einzigen Satz und alles andere wird dabei zweitrangig, nämlich, ich liebe dich. Der Apostel Paulus erklärt der Gemeinde in Korinth das mit einer Sprache, die die Gemeinde damals auf Anhieb verstand. Ich muss das sicherlich noch ein bisschen erklären und übersetzen. Aber wie immer, wenn man in der Bibel etwas auf Anhieb nicht versteht, und wenn man einen schwierigen Text vor sich hat, dann lohnt es sich besonders hinzuhören. Eine Ölquelle findest du auch nicht. Wenn du einen Finger in eine Sandkiste steckst, dann musst du schon tiefer bohren. Der Apostel Paulus nimmt hier Bezug auf folgenden Text aus dem Alten Testament. Da kommt Mose am Berg herunter, er hat die 10 Gebote empfangen. Er war 40 Tage mit Gott im Gespräch. Und das Volk Israels unten geblieben war, konnte ihn nicht ansehen, weil sein Angesicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte. Das hat sich einfach übertragen. Und in der Nähe zu Gott wird man anders. Die Herrlichkeit Gottes war so massiv, so stark, dass das Volk Mose gebeten hat, sich eine Decke über den Kopf zu legen. Das hat er dann auch getan, weil sie ihn sonst nicht angucken konnten, die Mose. Wie hätten sie dann erst Gott angucken können? Und da sehen wir, das Amt, so heißt es in der Bibel, das Amt des alten Bundes, hat solch eine Herrlichkeit, dass die Menschen es nicht ertragen konnten. Wenn ihr draußen mal einen Stein aufhebt und das Licht fällt auf einmal auf den Boden unter dem Stein, dann kriegt er alles weg, was das Licht nicht aushalten kann. Und so ist das mit der Herrlichkeit des alten Bundes, mit der Herrlichkeit des Gesetzes, mit der Herrlichkeit der 10 Gebote. Es ist herrlich, es ist wunderbar, es hat viel Licht in sich. Aber dieses Licht ist so strahlend und so hell, dass davon nichts Dunkles bestehen kann. Sondern da versucht alles Dunkle sich schleunigst zu verkriechen. Die Bibel sagt uns, dass dieses Gesetz eine so starke Kraft hat, dass es uns tötet, das Gebot Gottes. Es zeigt uns die Richtung an. Ja, aber diese Gebote sind so massiv und so stark, dass es uns in unserem Gewissen, wenn wir den noch eins haben und es noch nicht totgetrampelt haben, dass es uns in unserem Gewissen überführt, uns tötet und umbringt. Das Gesetz richtet. Es ist Gottes heiliger Wille. Margarete Buber-Neumann berichtet von einer 1975 in Augsburg gestorbenen ehemaligen Oberaufseherin des KZ Ravensbrück, die sich gegen die grausame Behandlung der Häftlinge aufgelehnt hatte, die dann aber 1946 selbst verhaftet wurde, sodass sie dann ein gebrochener Mensch war, von schweren Schuldgefühlen niedergedrückt, auch noch nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Sie erklärte dann, sie möchte am liebsten noch einmal wieder in das Gefängnis gehen, um für alle vergangenen Verbrechen zu büßen. Merkt ihr, da hat eine verstanden, dass das Gesetz Gottes Schuld richtet. Und deshalb geht es nicht nur um den einen Buchstaben, der Buchstabe tötet, sondern dieser todbringende Buchstabe hat eine hohe Vitalität, einen sehr lebendigen Buchstaben in sich, einen, der tötet. Aber dieses ist nicht das letzte Wort. Und im Bund des Gesetzes steht der Apostel an dieser Stelle das Amt gegenüber, das die Versöhnung predigt, den Geist Gottes, der lebendig macht. Der Buchstabe tötet, das ist der alte Bund. Der neue Bund, der Geist Christi macht lebendig. Es gibt im Alten Testament, 2. Mose 34, ein Kapitel, auf das der Apostel Paulus hier Bezug nimmt, einen berühmten Übersetzungsfehler. Und viele von euch werden sofort wissen, wovon die Rede ist. In der lateinischen Übersetzung der Vulgata heißt es nicht, das Angesicht des Mose warf Strahlen, sodass das Volk Israels nicht ertragen konnte, sondern, so wurde falsch übersetzt, das Angesicht des Mose hatte Hörner. Und viele von euch kennen mit Sicherheit aus der Kunstgeschichte ein Gemälde oder eine Skulptur oder Zeichnungen mit dem Gehörn Mose. Sieht ein bisschen lustig aus, mit zwei Hörnern. Aber das gab es damals und das wurde dann so durchgehalten, weil es falsch übersetzt war. Das berühmteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Plastik von Michelangelo in Rom. Mose, das Gesetz, ist demnach wie ein Stier, der uns auf die Hörner nimmt, der uns aufspießt und uns den Todesstoß versetzt. Pablo Picasso, der spanische Maler, ist sein Leben lang nicht weggekommen vom Stierkampf. Er war ihm immer heftigst verbunden. Und auf einer Zeichnung hat er einmal Jesus als Torero dargestellt. Wo kann man sich Jesus als Stierkämpfer vorstellen? Auf Picassos Pinselzeichnung sieht man rechts ein Pferd. Dieses Pferd ist gestürzt. Man soll sagen, die gefallene Kreatur. Und aus dem Maul bricht ein Entsetzensschrei, denn das Tier weiß, jetzt wird mir der Stier die Flanke aufreißen. Die gefallene Kreatur, ein Augenblick vor dem Todesstoß. Und auf der linken Seite stirbt der Stier mit seinen starken, spitzen Hörnern heran und dazwischen hängt Jesus am Kreuz. Und dann löst Jesus eine Hand vom Kreuzesbalken ab, nimmt sein Lendentuch und benutzt es als Klapper, als flatternde Fahne, mit der er den Stier reizt und anlockt. Das bedeutet, der Stier wird von dem Pferd ablassen, wird mit seiner geballten Wut in den Gekreuzigten hineinfahren und ihn töten, aber das Pferd, die gefallene Kreatur, darf leben. Unerhört. Die Hörner des Mose, das Gesetz, haben Jesus auf Golgatha getroffen. Und dass Sünde zum Tod führt, sieht man an seinem zerfleischten Leib. Der Buchstabe hat ihn getötet. Wunden sind wir geheilt. Jedes Mal, wenn du in die Beichte kommst, ich setze das mal einfach stillschweigend voraus, dass du das natürlich tust, und jedes Mal, wenn du dann deine Schuld vor Gott auspackst und wir dazu sagen dürfen, deine Sünde ist dir vergeben, dann ist dies geschehen, dass nicht mehr der Buchstabe tötet, sondern dass die Vergebung das letzte Wort hat. Vergebung kommt nur von Gott. Vergebung ist das Gegenteil von Schöpfung. Bei der Schöpfung macht Gott aus nichts etwas. Bei der Vergebung macht aus etwas sehr Realem nichts. Ein Diebstahl, eine Abtreibung, eine Lüge, eine Lieblosigkeit. Das sind unbestreitbare Wirklichkeiten, aber die Vergebung streicht sie durch, annulliert sie. Auch wenn die Tat in unserem Gedächtnis bleibt, sie kann uns nicht mehr vergiften. Wir können nur noch daraus lernen. Vergeben heißt vergeben, für ewig, vertilgt, ausgetilgt. Alter und neuer Bund. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die Herrlichkeit des neuen Bundes, von der spricht der Apostel Paulus hier, bleibt in Ewigkeit. Das also ist der Inhalt des göttlichen Liebesbriefes. Hier sind Menschen, die haben Vergebung erfahren. Und die können Gottes Vergebung weitergeben. Gottes Liebesbrief. Das sind begnadigte Sünder, keine Heiligen. Und was Menschen oder Christen ablesen können, ist nicht ihr Gutsein, sondern die Gnade unseres Herrn. Und wenn dich einer fragt, und du willst Christ sein, weil du dich mal wieder gerade unmöglich benommen hast, dann quält dich diese Frage zurecht. Weil Leute vielleicht mit Fug und Recht den Finger auf Sünden und auf dunkle Stellen in deinem Leben legen. Und doch bezeugen sie nicht unser Gutsein, sondern den Herrn Jesus Christus, der uns seine Herrlichkeit schenkt. Die Vergebung, die alles neu macht. Und wenn andere es dir nicht sagen und du willst Christ sein, sondern du sagst es dir selbst und ich will Christ sein, weil es da Dinge gibt, von denen nur du etwas weißt und keiner sonst, dann sollst du die Herrlichkeit Gottes, unseres Herrn, erfahren und erleben. Seine Vergebung. Ja, wir wollen Christen sein. Denn Gottes Liebe macht auch vor uns nicht Halt. Auch nicht vor den dunklen Stellen in deinem Leben. Diese dunklen Stellen, die das Gesetz zurechtrichtet. Wir sind nicht fehlerlos. Aber die Liebe Gottes ist fehlerlos. Und sie verändert. Und sie prägt um. Und deshalb verschickt Gott Liebeserklärungen nicht als genormte Postaufsendungen, sondern jeder Mensch ist ein eigenhändig geschriebener Liebesbrief mit einer ganz besonderen Note. Das darfst du wissen. Du bist ein von Gott eigenhändig geschriebener Liebesbrief. Und du hast eine ganz, ganz besondere Note. Eine, die sonst kein Mensch in der Welt hat. Das erste war der Absender, das zweite der Inhalt. Das dritte ist der Empfänger. Ein Liebesbrief Gottes bist du. Und wenn euer Christsein nicht so überzeugend wäre, dass andere Menschen neugierig würden, dann würden auch keine neuen hier in die Gemeinde kommen. Aber es kommen noch viele neue und werden mitgebracht. Gott sei Dank. Wir müssen doch Leute spüren, dass etwas Echtes ist. Nämlich dies echte der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die unser Leben verändert. Du, ein Liebesbrief Gottes, brauchst nicht komisch zu werden dabei. Oder verkrampft. Sei ganz du selbst von Gott geliebt und lebe das einfach. Du bist ein Liebesbrief Gottes und die Leute warten auf dich. Wie viele Christen gibt es hier in Bremen? Wir wissen es nicht. Gott allein weiß das. Das genügt. Aber wir wissen, dass in Bremen mit Sicherheit zu wenig Christen leben. Wie viele haben wir noch nie etwas gehört von zum Evangelium. Hier in unserer Stadt. Wie viele haben das noch nie verstanden? In Schweden gab es eine Umfrage nach dem Glauben der Leute. Und die häufigste Antwort, die da angekreuzt wurde, war: Ich glaube, aber ich weiß nicht an was. Ich glaube, aber ich weiß nicht an was. Tja, andere waren für dich Gottes Liebesbrief. Dadurch hast du verstanden. Du warst der Empfänger. Durch sie hast du dich einladen lassen zu einer Veranstaltung, zum Gottesdienst, zum Glauben. Nun sei auch du ein Liebesbrief Gottes. Die Empfänger sind ja nicht unbekannt für zu. Zurück ging Gottes Einladungen meistens wegen Annahme verweigert. Menschen werden gerettet, weil sie Gottes Liebesbrief lesen, weil du mit deinem Leben Jesus Christus bezeugst. Das Reich Gottes wächst, Gemeinden wachsen, weil du ein Liebesbrief Gottes bist und hoffentlich auch sein willst. Ein ganz offener Brief. Bei Gott gibt es kein Briefgeheimnis. Unser alter Postbote, der kannte immer schon alle Texte von allen Postkarten auswendig. Und wenn er dann einmal eine Postkarte von seinem Sohn aus dem Haus überreichte, sagte: Oh, ihrem Sohn geht's gut, da und da. Wir wussten das immer alles schon vorher. Zum Glück haben die Briefe nicht geöffnet, wir haben es jedenfalls nicht gemerkt. Aber ja, solche Briefträger gibt es auch. Tja, da kommt ein kleiner Junge freudestrahlend nach Haus und sagt: Mama, ich habe Briefträger gespielt. Ja, wie denn? Ich habe in jeden Briefkasten unserer Straße einen Brief gesteckt. Ja, wo hattest du den Brief denn her? Die Briefe. Du hattest doch in deinem Nachttisch ein Bündel mit so einer rosa Schleife drum. Was? Papas Briefe noch aus der Zeit vor unserer Verlobung? Junge, wie konntest du? Peinlich, peinlich. Tja, ihr legt eure Briefe hoffentlich besser weg. Peinlich, peinlich. Aber bei Christen muss man nicht fragen, Junge, wie konntest du? Sondern da muss man öfter fragen, wie konntest du nicht? Die Leute warten darauf. Gottes Liebe ist kein intimes Geheimnis, mein Jesus und ich. Gottes Liebe ist öffentlich. Das Kreuz auf Golgatha war öffentlich. Und es ist öffentlich bis auf den heutigen Tag. In allen Verkehrssprachen der damaligen Welt wurde bekannt gemacht, Jesus von Nazareth, König der Juden. In allen Verkehrssprachen. Hier soll nichts geheim gehalten werden. Und viele Briefe, das wisst ihr selbst, sind schon erkennbar, wenn sie noch verschlossen sind. Durch das, was man draufgeschrieben hat. Sprüche oder Stempel, manchmal Herzchen draufgemalt. Und der Postbote, der erkennt natürlich sofort, das ist kein Brief vom Finanzamt, sondern das ist eine gute Nachricht von besonderem Wert. Kein Briefgeheimnis, ein offener Brief der Liebe Gottes. Noch einmal, du bist ein Brief Gottes. Austragen musst du diesen Brief nicht. Ihr seid doch unter den Leuten, Tag aus, Tag ein. In der Familie, im Verein, im Beruf. Was für ein herrlicher Dienst. Für Jesus und für die Menschen ein Brief der Liebe Gottes zu sein. Ich lese uns zum Schluss noch einmal den Text. 2. Korinther 3. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wieso nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben, denn wenn das Amt des Verdammnis ist, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Gottes Liebesbrief, der Absender, der Inhalt, der Empfänger. Amen.